Hier ist eine Halbzeit mit einer EM-Spezialausgabe. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Es ist unsere erste EM-Sonderfolge und wir haben natürlich ganz viel Nationalmannschaft auf der Karte. Die letzten Diskussionen um Löw-Startelf, was wird mit Sané, was wird mit Timo Werner, setzt er auf Kimmich hinten rechts und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auch die tragischen Geschehnisse um Christian Eriksen auf der Karte, über die wollen wir reden, über den Umgang damit und wir wünschen euch trotz allem sehr, sehr viel Spaß.
Besser geht's kaum.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Einen wunderschönen guten Tag aus Nürnberg. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Ich bin Sportchef beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und beim Sportbuzzer. Und ich mache einen Podcast. Er heißt Eine Halbzeit mit. Und am anderen Ende der Leitung ist der geschätzte Kollege Wolfuß.
Hallöchen. Ich bin kein Chefredakteur. Ja. Ich bin Gott sei Dank kein Chefredakteur.
Die Stimme des deutschen Fußballs. Am Morgen klingt sie immer noch so ein bisschen rauer, finde ich, wenn man das sagen
kann. Was genau meinst du?
Deine Stimme, finde ich.
Meine Stimme, ja. Was soll ich sagen? In den Nächten muss man durchsetzungsstark sein mit zwei kleinen Kindern.
Wie sind die stimmlich so unterwegs? Kommen die auf Papa?
Ja. Man muss, um gehört zu werden, muss man in diesem Haus viel sprechen, vorzugsweise laut. Das haben auch die Kleinsten mittlerweile begriffen, dass das nur so geht.
Ja, das ist schön zu hören, Wolf. Du bist voll im EM-Stress, wie ich auch. Ich bin in Nürnberg gerade aktuell also in der Nähe der Nationalmannschaft, weil in Herzogenaurach ehrlicherweise ist nicht so viel.
Konntest du das Campo Bahia Frankens, konntest du das schon mal begutachten? Also hast du es mal von Weitem gesehen?
Ja, oder? Genau. Wir sind ja täglich da. Der geschätzte Kollege Tobias Manske und meine Wenigkeit. Und es ist schon spektakulär, muss man sagen, was sie da hingezaubert haben. Aber die Frage ist wieder, wie so oft, ist das jetzt gut oder schlecht oder braucht es das unbedingt?
Braucht es das, ja.
Ja, ne? Also ich sag für die Spieler wie Toni Kroos ja bei uns in der letzten Folge, vielen Dank nochmal übrigens, dass er da war echt eine coole Nummer. Auch erzählt hat, ne? Ich glaube, für die Spieler ist es schon cool, wenn du da Paddle-Tennis spielen kannst und mit dem Rad ein bisschen über das Gelände fahren kannst und
ein bisschen auch abgeschirmt bist, oder?
Ja,
auch nicht unmittelbar, weiß ich nicht, in irgendeiner Innenstadt, wo du dann das Hotel eigentlich nicht verlassen kannst, wo du dann da in den Kemenaten und Ballsälen Fußball-Tennis spielen kannst. Das ist es dann aber auch. Ja, wo man so eine Tischtennisplatte auf der Etage aufgebaut ist.
Genau.
Das ist da wahrscheinlich dann wesentlich einfacher, sich zu bewegen.
Ja, und du hast ja wahrscheinlich
angenehmer.
Genau, du hast einfach ein bisschen mehr Raum und jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wie du sagst, wo sie die Bubble, ihre Blase da auch nicht verlassen dürfen, ist das dann schon gut, dass du da ein bisschen Freiraum hast. So. Und den haben sie halt auf diesem Gelände. Ich weiß nicht, du hast die Bilder wahrscheinlich schon mal gesehen, diese Räder, diese blauen.
Sieht aus wie Hurra, die Post ist da, allerdings genau, in Blau.
Genau so, exakt so. Und dann haben die meisten Spieler auch noch so halb widerwillig den Helm auf, der dann so halb schief auf dem Kopf hängt.
Dann noch die Maske, also man hat nur Schlitze.
Ja.
Man muss die Spieler identifizieren über Schlitze und Wadenmuskulatur idealerweise.
Genau. Aber es ist, die Stimmung ist nach wie vor so eine Mischung aus fokussiert und durchaus auch aggressiv. Also im Training gestern gab es wieder so ein kleines Gerangel, wo sie dann im Nachhinein natürlich dann wieder sagen, ja, alles halb so wild, ist ja auch so. Aber es gab halt eine Szene, wo Sané beim 5 gegen 2 dann irgendwie mal den Ball relativ heftig in Richtung Gündogan schoss und der sich dann wortstark an ihn wandte und dann kam Rüdiger, die Schlichtmaschine, mal kurz dazu und dann haben sie sich so ein bisschen behakelt, dass natürlich die beiden sind ja dicke Buddies, das kann auch Flachs gewesen sein, aber es sah nicht so aus, wenn du die Fotos dir anschaust und so weiter. Es ist Feuer drin, so, das will ich damit sagen und das ist ja auch gut so, das war in Seefeld schon so, da ist Kimmich mal mit Sané aneinander geraten. Da hat der gute Markus Sorgo Sorg auf dem Platz auch das ein oder andere Mal dazwischen gefegt. Da waren dann solche Sätze zu hören wie, die Flanken sind Kreisklasse und das geht so nicht. Und also es ist Dampf drin. Auch Yogi wirkt sehr, sehr, sehr intensiv dabei, sage ich mal. Mehr als auch schon in den vergangenen Jahren, muss ich sagen. Also ist da aktiv, unterbricht immer wieder, geht dazwischen. Also ich habe, ähnlich wie Kroos es berichtet hat, zumindest den Eindruck, dass vom Beginn der Vorbereitung bis jetzt, Stand zwei Tage vor dem Auftaktspiel, sich die Ausgangslage verbessert hat.
Okay. Okay, na, ja. Das ist ja schon mal gut. Ja. Das ist ja schon mal gut. Also das kann ich ja tatsächlich wirklich nur von Bildern oder Bildmaterial beurteilen. Ich habe Jogi Löw jetzt ein paar Mal bei einer Pressekonferenz gesehen. Ich finde, es ist wieder so ein Stück weit der alte Jogi, ne?
Genau.
Exakt. Also das macht mir auch ein gutes Gefühl und nichtsdestotrotz, und das hat ja auch Toni Kroos bei uns gesagt, es wird über das Ergebnis abgerechnet. Und
so dann, ist es.
Dann weißt du, wie gut es war, ob es gut war,
ob Campo richtig, ne?
Der Geist von Seefeld oder Herzogenaurach, ob sich da irgendetwas herauskristallisiert, was dazu taugt, als Geist von XY herzuhalten und vor allen Dingen als Geist für einen gewissen sportlichen Erfolg herzuhalten.
Ja. Ja, und ich meine, wir haben es ja lang und breit und nicht nur wir, sondern alle lang und breit und zu Recht ja auch besprochen. Wir sind nun mal die letzte Gruppe, die jetzt drankommt. Das heißt, es dauert sehr, sehr lang noch, der Ball rollt schon, bis Deutschland dann dran ist. Du hast halt den maximal größten Gegner. Du hast ja auch schon gesagt, was man durchaus teilen kann, finde ich, dass es gut ist, dass man direkt zwei so Knaller hat. Toni hat es ja super formuliert, sagte, eigentlich starten wir mit einem Halbfinale und haben im zweiten Spiel schon ein Finale. Das fand ich sehr, sehr treffend. Jetzt muss man abwarten. Bei den Franzosen ist es eigentlich auch egal. Gestern war noch mal Pressekonferenz mit Timo Werner, wo es dann nochmal um N'Golo Kanté ging und um die Aufstellung der Franzosen. Und der sagte auch, eigentlich ist egal, wie die spielen, weil die haben so oder so in jeder Ausrichtung und jeder Besetzung Weltklasse-Qualität.
Ja, total. Total. Also die kannst du zusammenbauen, wie du willst. Das wird immer ziemlich gut.
Ja, genau. Ja, und dann ist es eben so ein bisschen die Frage, weil wenn wir jetzt mal über das Personal nochmal reden wollen, ich glaube, da hat sich nicht so viel getan. Sorg wollte gestern.
Goretzka ist noch keine Option.
Exakt, ne? Goretzka ist keine Option. Mit Hofmann hast du noch eine Option weniger, der sich am Knie verletzt hat, noch hier ist, aber sicherlich auch nicht einsatzfähig sein wird am Dienstag. So, und ansonsten bleibt eigentlich aus meiner Sicht das einzig offene Fragezeichen, bleibt Sané oder Havertz. Ich glaube, dass er sich auf Kimmich hinten rechts mittlerweile festgelegt hat.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass Kimmich fein ist damit.
Ja. Also er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, ne? Ich glaube schon, dass wenn du ihn fragst, wo er spielen wollen würde und auch wo er sich besser sieht, würde er zweimal sagen, in der Zentrale, glaube ich.
Ja, aber es ist halt auch gleichzeitig der beste Rechtsverteidiger und zwar mit Abstand der beste Rechtsverteidiger, den wir haben. Und deshalb glaube ich, also das ist auch meine Meinung, das habe ich ja von vornherein gesagt, dass ich ihn da sehe, also nicht nur stärker sehe, sondern halt auch am stärksten, sag mir einen besseren Rechtsverteidiger als Kimmich, also wenn er die Position ernst nimmt, wenn er so spielt wie 2018, dass er eher rechts außen spielt, dann wird es eng, aber ich glaube, dass er, also wir haben darüber geredet, im Champions-League-Finale oder beim Champions-League-Finalturnier das hervorragend gemacht hat und einfach die beste Option ist auf der Position.
Ich finde,
dann kannst du im Zentrum kannst du es dann mit Toni Kroos und mit Gündogan kannst du es hervorragend besetzen.
Genau. Ich finde aber trotzdem spannend, was du sagst mit 2018. Das wird überraschenderweise bislang kaum thematisiert.
Naja, ich weiß schon. Es ist, und wenn, also ich sehe ihn noch da stehen, irgendwie im Halbfeld. Und die Bälle fliegen über ihn hinweg.
Genau,
und
sowas.
Hinter ihm ist ganz viel Wiese.
Kimmich war einer der größten Verlierer der WM 2018.
Ja, das ist so. Aber es hat sich ein bisschen was getan. Ich glaube auch, dass er aus dem Turnier gelernt hat. Der ist mittlerweile, hilf mir, 25, 26? Mhm. Ja, und war 2018... 26 ist er, war 2018 23.
Richtig.
Also er war halt auch, er war ein hochtalentierter, aber halt auch sehr junger Spieler, auf dem Weg in die Weltspitze, in Teilen schon Weltklasse bei den Bayern, aber er hat sich und seine Position, glaube ich, da ein bisschen überschätzt. Das sollte man 23-Jährigen, finde ich, dann auch noch zugestehen, also auch und gerade in der Güteklasse Kimmich. Das wird ihm nicht noch einmal passieren, da bin ich ziemlich sicher.
Ja, genau, er wollte, ich finde, ich hatte so den Eindruck, er wollte zu viel, ne? Und das passt ja, ja auch so ein bisschen zu seinem überbordenden Ehrgeiz. Das ist ja kein Geheimnis mehr, sondern das weiß ja mittlerweile jeder. Und ich glaube, da war es tatsächlich so, der wollte es allen zeigen. Ich kann es nach vorne, ich kann es nach hinten, ich mache die Flanken und köpfe sie selber noch rein und grätsche hinten, und ich hole hinten den Ball. Laufe Flanke rein und mache ihn selber noch rein. So ungefähr hat er die Rolle interpretiert. Und was ich sehr interessant fand, ist, ich habe ein langes Gespräch geführt am Wochenende mit dem Kollegen Tobias Escher von Spielverlagerung. Kennst du die Jungs?
Ja.
Wo wir echt mal so ein bisschen in die taktischen Bereiche gegangen sind und gesagt haben, was ändert sich eigentlich dadurch, ne? Wenn du Kimmich rausnimmst aus der Zentrale und hinten rechts hinstellst. Und da fand ich, waren auch noch mal so ein paar ganz interessante Ansätze dabei, auch rückblickend wieder, ne? Das hatte ich ehrlicherweise auch so nicht auf dem Schirm, dass im Prinzip bei den großen Niederlagen, die es zuletzt gab, halt immer wieder uns ich nenne es mal zweikampfstarken und defensiv orientierter Sechser gefehlt hat und wir halt echt oft in Konter Situationen gelaufen sind. Ne? Also Mexiko war natürlich das Paradebeispiel. Die haben uns ja wirklich komplett ausgekontert. Die hatten ja, glaube ich, nach 10 Minuten schon dreimal allein vorm Tor gestanden.
Ja, absolut, ja.
Wo du dich ja gefragt hast, was ist hier eigentlich los? Aber ich sag mal, seit dieser Khedira weg ist, hast du diesen Spielertyp da natürlich nicht und am ehesten kommt dem halt Kimmich nah. Ne? Und wenn du den da wegnimmst, hast du mit Kroos und Gündogan zwei super spielstarke Jungs da, aber halt keinen, der halt immer das Defensive fegt, auch mit dem Auge
kein
hat.
Kein klassischer Feger.
Mhm. Ja, genau.
Ja.
Wie in Frankreich halt hat, zum Beispiel. Ne?
Ja.
Unabhängig davon, dass er nur ein bisschen größer ist als ein Fingerhut, aber ist er trotzdem ein totaler Abräumer.
Also ich finde den überragend. Ich finde den überragend. Kanté hat Halbfinale, Hin- und Rückspiel, Real Madrid, Champions League-Finale, Manchester City, dreimal Man of the Match. Also mehr brauchst du nicht zu sagen.
Als defensiver Mittelfeldspieler, ne?
Als defensiver Mittelfeldspieler. Ja. Und er war nicht Torschütze.
Ja.
Also er hat nicht aus 40 Metern einen Giebel gehauen. Ja, das goldene Tor im Finale hat Havertz geschossen.
Ja, ja.
Man of the Match, Kanté.
Ja. Jetzt hast du die perfekte Überleitung wieder gewählt zu Havertz. Es spricht natürlich vieles für Havertz aktuell. Also natürlich sein Lauf, den er mitbringt, sein Selbstvertrauen mit diesem Tor, mit dem Pokal auf dem Rücken.
Seine Größe haben wir schon thematisiert. Ja.
Richtig, richtig. Es gibt aber auch sicherlich Argumente für Sané. Ich sehe es im Moment nicht, weil ich ihn auch die 2 Wochen jetzt im Training viel gesehen habe und nach wie vor finde, dass ihm so ein bisschen dieser letzte Kick halt fehlt. Andererseits finde ich, muss ich Jogi Löw gut überlegen, wenn du Sané jetzt nicht bringst, dann kann halt sein, dass du ihn fürs Turnier schon kaputt machst in An- und Abführung.
Nee, oder? das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich schon.
Also, das Turnier ist idealerweise lang. Und du hast, selbst in der Gruppenphase hast du 3 Spiele. Ich glaube, dass so viel durchgetauscht wird wie noch nie bei einem EM-Turnier. Und dass es so die Stammformation nicht gibt. Wir suchen jetzt nach der Idealformation für die Franzosen und suchen dann 4 Tage später oder 3 Tage später nach der Idealformation gegen Portugal. Und dann kann sich die Sache ja schon wieder ändern.
Aber glaubst du denn, dass die...
Ich glaube im Moment, dass Havertz besser passt.
Lass mal bei dem Punkt bleiben, weil das finde ich spannend. Ja. Wenn du sagst, ich sehe das total genauso, dass er Frankreich sucht und dann danach Portugal anfängt. Nur glaube ich, dass grundsätzlich Frankreich und Portugal ja zwei sehr ähnliche Mannschaften sind, also wo er, glaube ich, dann auch seine Mannschaft ähnlich besetzen wird. Wo es mir um Sané beiging, oder Sahne, wie Jogi
immer noch sagt. Leroy Sahne.
Leroy Sahne. Dass ich glaube, dass er halt das ist leider sein Problem, dass er dann kein Typ ist, der dann sagt, so wie Werner, der sagt, okay, dann sitze ich halt erstmal draußen, aber mein Moment wird kommen, sondern dass bei ihm dann halt eher der Kopf runtergeht und er sagt, mach scheiße und jetzt war ich eigentlich gesetzt und hab's vorm Turnier, weißt du, dass der Kopf eher nach unten geht. Das ist die Befürchtung, die ich zumindest habe.
Naja, aber es wird ja so sein, dass du das erste Spiel besetzt du nach den Erkenntnissen der Vorbereitung und des Saisonfinals. Und das zweite Spiel besetzt du nach den Erkenntnissen des ersten Spiels.
Ja.
Also ich kenne ihn zu wenig, um jetzt einschätzen zu können, was es mit ihm macht, wenn er jetzt erstmal nur reinkommt. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass das irgendwelche Rückschlüsse zulässt. Also wenn Havertz jetzt, wenn die drei da vorne natürlich gegen Frankreich die Sterne vom Himmel spielen, dann wird Jogi Löw einfach keinen Handlungsspielraum haben und wird die drei wieder bringen und wird dann im Zweifel sagen, komm, wir machen es jetzt und dann machen sie jetzt das Achtelfinale klar und gegen Ungarn lasse ich dann nochmal andere laufen. Aber ich glaube, dass Sanés Momente kommen werden, genauso wie Werners Momente kommen werden. Und es ist, also wir sind ja im Hochleistungsbereich.
Segment.
Und es gilt das Leistungsprinzip. Und dann musst du halt die Minuten, die du bekommst, sind es 90 oder sind es 10, bestmöglich nutzen. Also das weiß ja Sané übrigens auch von den Bayern.
Das stimmt. Aber auch da hat er diese Rolle ja nicht wirklich befriedigend ausgefüllt, oder? Findest du jetzt rückblickend auf die Saison?
Ich fand, er hat eine vernünftige Saison gespielt.
Ordentlich.
Das fand
drei,
ich wirklich,
drei Plus, ja. Oder was
ist ja. Jetzt? Ja. Und das ist ja okay.
Ja, ist
und
okay.
Er hat echt gute Momente gehabt und hat das große Aha-Erlebnis in München war der gewonnene Zweikampf gegen Dortmund.
Ja, stimmt.
Wo über den Freistoß diskutiert wurde. Und es ist noch heute so, wenn du dich mit Bayern-Granden über dieses Spiel unterhältst oder über Sané unterhältst, führen die immer diese Situation, diese Szene ins Felde. Und wenn du mit Dortmundern darüber sprichst, sagen die immer Foulspiel. Ja, das muss er natürlich ab. Das war super, ja, aber er muss es natürlich abfallen, wenn es Foulspiel war. Also das war so eine Aktion im Grenzbereich, aber dass er die nimmt und dann letztlich steht, das bringt ihm einen Stern oder brachte ihm ein Sternchen beim Rekordmeister. Und ich fand schon, dass du gemerkt hast, dass er ein bisschen gewachsen ist, auch mit der Szene und dass sein Ansehen ein bisschen gewachsen ist und dass es aber trotzdem so ist, dass es für diese Position, für seine Position bei den Bayern einfach mehr als drei Spieler gibt.
Ja. Aber bei der Nationalmannschaft ja auch, ne?
Also. Und es ist bei der Nationalmannschaft ganz genauso. Insofern ist es jetzt keine vollkommen neue Situation.
Das stimmt. Was Löw an ihm schätzt und was er jetzt auch mehrfach betont hat, ist, dass er sich seitdem, ja, das war ja eine Watschen 2018, das kann man ja durchaus so sagen, wo er ihn abgewatscht hat, dass er da vor allen Dingen an der Defensiveinstellung und Arbeit was gemacht hat und dass er viel mehr nach hinten arbeitet und für die Mannschaft arbeitet. Und das, sagt Löw, brauchst du natürlich gerade bei so einem Turnier auch. Ne? Da hat er völlig recht. Das kann ich bei Havertz jetzt, muss ich sagen, zu wenig beurteilen.
Havertz hat jetzt auch keine überragende Saison gehabt. Aber unter dem Eindruck des Saisonfinals, insbesondere des Champions-League-Finals und der Halbfinalspiele, sagst du, der hat auf allerhöchstem Niveau einfach performt mit den Qualitäten, die der Trainer von ihm erwartet hat.
Und das gibt dir einen Kick.
Also es gibt dir einen Kick. Ja. Also, ja. Und das übernimmt, denke ich, auch Joachim Löw. Ja. Wir können uns jetzt noch unterhalten, was ist besser, Dreierkette, Viererkette. Ich glaube, wenn Kimmich hinten rechts spielt, ist vielleicht sogar die mit drei Langen hinten zu spielen, ist dann vielleicht sogar die bessere Variante, weil du Hummels im Zentrum hast, der dann auch mal mit rausrücken kann oder die alle so spielintelligent sind, dass sie rausrücken können. Rüdiger kennt es, Ginter kennt es. Also die sind alle frisch in dem System, also firm mit dem System. So.
Ja, und du hast halt durch drei Innenverteidiger will er das Zentrum logischerweise stärken, ne? Gegen diese Offensiv- Power, Urgewalt, die da auf uns zurollen wird.
Ja, Kimmich kriegt Mbappé über die Seite, sehr wahrscheinlich. Und Gosens kriegt Griezmann.
Genau.
Ja.
Das ist schon, Das wird unterhaltsam. Das,
ja, absolut. Definitiv. Absolut.
Also ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Bei Sané war es ja eben, wenn wir nochmal zurückblicken, 2018, der Fehler, den Sané damals gemacht hat, der war weniger, glaube ich, dass er mit Rasterlocken und neuer Frise und im Training Hackespitze 1, 2, 3, das war schon nicht gut, dass er da so aufgetreten ist. Aber der Fehler, und das ist meine Meinung bis heute, glaube ich, war, dass er den Confed Cup damals sausen lassen hat. Das hat ihm Löw auch übel genommen, weil da haben sich dann so Jungs eben aus der, ich sag mal, zweiten Reihe, anderthalbten Reihe, also so wie Draxler und so, die haben dann halt das voll angenommen. Draxler war Kapitän und haben gesagt, ein Turnier, auf das man vielleicht jetzt, da ist man halt mit einer B- oder C-Mannschaft hingefahren, aber das war eine Riesenchance, weil Draxler hatte plötzlich die Binde am Arm, hat Führungsaufgaben übernommen, ist da vorweg marschiert, war, glaube ich, Spieler des Turniers am Ende. Und da gibt es noch drei, vier andere, die einfach das gesagt haben, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die ganz große Bühne, aber es ist für uns eine Chance, den nächsten Schritt zu machen. Und dann haben sie das Ding auch noch gewonnen. Und Sané hat sich zu der Zeit an der Nase operieren lassen und hat sich ein lebensgroßes Tattoo von sich auf dem Rücken machen lassen. Ja. Das fand jetzt Löw nicht so nur durchgehend gut, was ich auch nachvollziehen kann übrigens. Jetzt kannst du sagen, ja, weil du weißt, vielleicht hat er die Nasen-OP gebraucht. Ja, vielleicht hätte man die aber auch drei Wochen später machen können. Also, ne, das sind halt so Kleinigkeiten, glaube ich, die dann auch am Ende zu so einer Entscheidung führen, die Löw mit Sicherheit nicht leicht gefallen ist und die er mit Sicherheit nicht auch nur aus sportlichen Gründen getroffen hat. Das will ich damit sagen, weil so jemand wie Sané von der Bank hätte dir 2018 auch gut getan, ne?
Absolut, absolut. Und da kannst du auch nochmal Mische machen, wenn es denn sein muss. Wenn du Werner und Sané draußen hast beispielsweise, ich finde, das sind gute Optionen. Also gut, das sind sehr gute Optionen.
Da kommt halt nochmal richtig Tempo, ne? Also
absolut.
Die Frage total. Ist, und das wird am Ende entscheidend sein, glaube ich, für wie weit es für Deutschland gehen wird, ist, auch wenn Kroos das ja so ein bisschen runtergespielt hat, von wegen Team Spirit und so weiter, da ist er aber auch dann wieder der nicht so der Typ für, der das vielleicht, ich glaube, wenn wir Thomas Müller im Podcast gehabt hätten, hätte er genau das Gegenteil erzählt. Er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass wir hier alle zusammenwachsen und so. Ich glaube, dass es halt die 26 Spieler tatsächlich braucht. Du hast jetzt nochmal drei mehr dabei. Das heißt, da sitzen jetzt bei jedem Spiel schon mal drei, die sind gar nicht im Kader. Ne? Das sorgt ja auch durchaus für, wie man so schön sagt, Explosionsgefahr, Zoffgefahr, nenn es wie du willst. Die ist ja noch größer als sonst. Jetzt kannst du auch wieder aus der Not eine Tugend machen und sagen, okay, es wird auch mehr gewechselt und du hast mehr Optionen. Aber wichtig ist ja, dass du dann die Spannung bei allen hochhältst und dass jeder diese Rolle komplett annimmt. Und dann kannst du wieder sagen, ja, das ist jetzt schon ewig her und man soll nicht immer mit den alten Kamellen kommen, aber 2014 war das der X-Faktor. Dass so Leute wie Kramer, Großkreuz, Weidenfeller, Durm, wie sie alle hießen, die nicht gespielt haben oder keine Sekunde gespielt haben bis zum Finale, in jedem Training voll da waren. Die Mitspieler, wenn du das gesehen hast, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie die von der Bank immer aufgesprungen sind bei jeder.
Absolut.
Das war Teamgeist. Und ich glaube, das wird so
das war. Das war das eine. Und das andere ist, das ist fast ein bisschen untergegangen, aber Toni Kroos hat es expressis verbis gesagt. Das System ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass jeder seine Position kennt. Und das ist das, was wir vorhin im Zusammenhang mit Kimmich besprochen haben. Mhm. Also, dass jeder sein Aufgabenfeld kennt und jeder seinen Aufgabenbereich kennt und bereit ist, diese Aufgaben zu 100% zu erfüllen. Und das ist tatsächlich der zentrale Faktor. Und dann, um den ganz großen Erfolg zu erreichen, da brauchst du natürlich in allen Bereichen, und das, also was du jetzt hier als Teamgeist um und beschrieben hast, das brauchst du eben auch dann für den ganz großen Erfolg, dass du keine Stinkstiefel und keinen Quertreiber etc. drin hast. Aber erstmal ist es wichtig, dass jeder die Position und die Aufgabe kennt und die zu 100% mit Leben erfüllt. Und deshalb sage ich, Frankreich ist ganz gut, dass es Frankreich ist, direkt am Anfang, weil die Spieler gezwungen werden, diese Aufgaben zu erfüllen.
Du hast gar keine andere Möglichkeit.
Weil der Gegner mit größtmöglicher individueller Klasse kommt. Also wenn Kimmich die Position verletzt, ist dahinter ganz viel Wiese und dann ist Mbappé mit, keine Ahnung, der die 100 Meter unter 3 Sekunden läuft.
Speedy Gonzalez.
Ja, und in der Mitte hast du Benzema und oder Giroud, also eher oder, je nachdem, ob Benzema fit wird, aber das sieht ja wohl so aus. Und du hast Griezmann und du hast ein torgefährliches Mittelfeld.
Pogba.
Und wenn dann hinten aus der Dreierkette einer rausschert, dann ist in der Mitte einer frei und dann brauchen die nicht viel. Und das ist die Erkenntnis.
Also Aufgaben, Positionen, würde ich sagen, check, Teamgeist, ja. Breite des Kaders, mein Gott, check.
Ja.
Und dann, um wirklich die Kirsche noch auf die Torte zu legen, dann brauchst du halt noch irgendeinen, der über sich hinauswächst. Manuel Neuer im Zweifelsfall oder Leroy Sané oder Kai Havertz, ist dann egal. Aber du brauchst noch einen, der es dann ausmacht. So, dann,
war doch 2014 Manuel Neuer, der
absolut.
Die Pranke ausgefahren hat gegen, war es Benzema? Ich glaube, ja.
Es war Benzema, das war Viertelfinale und da wären sie eigentlich schon weg gewesen, wenn er nicht im Achtelfinale gegen Algerien da schon den Libero 120 genau. Minuten gegeben hätte.
Ganz genau.
Da war Deutschland, ganz, ganz haarscharf vorm Ausscheiden. Und Manuel Neuer hat mit einem überragenden Auftritt dieses Spiel gewonnen.
Genau, und da kommst du dann an die letzten Stellen hinterm Komma.
Genau.
Für ganz nach vorne.
Und auch die Bank, ne? Das Tor gegen Algerien macht, wenn ich mich recht entsinne, Schürrle. Schürrle ist derjenige, der im Finale die Flanke auf Götze schlägt, der ebenfalls eingewechselt wurde. Das meine ich mit Teamgeist und Dasein, das meintest du ja auch in Bezug auf Sané wahrscheinlich. Vielleicht reicht dann dieser eine Moment.
Absolut.
Also Götze hat
absolut.
Ja...
Wenn er in der 80. reinkommt gegen die Franzosen und es 1-0 macht, sagt er von mir aus, ich immer von der Bank.
Ja,
super.
Ja.
Ich komme nur, um das Spiel zu gewinnen.
Genau. Und das ist solche...
Solche Momente, solche Erweckungserlebnisse brauchst du und die holst du dir am besten gegen solche Gegner.
Aber absolut. Aber dafür musst du halt... Du musst die Rolle annehmen. Und wenn du mich fragst, wer nimmt die Rolle, wer ist eher in der Lage, die Rolle anzunehmen, Werner oder Sané, sage ich, bin ich immer bei Werner.
Ja, erstmal vom Typ her, klar.
Ja, klar.
Aber wenn du zurückliegst, sind beides Optionen und wahrscheinlich wird Jogi Löw dann auch beide bringen. Also,
ja.
Und du musst ja damit rechnen, dass du gegen die Franzosen auch mal zurückliegst. Damit musst du ja rechnen.
Das
darf jetzt wahrhaftig keinen überraschen, wenn es da mal plötzlich 0-1 steht.
Ja. Wir haben jetzt heute Sonntag, ist unsere erste Sonderfolge übrigens, Wolf, die wir machen.
Ich bin mit dem Eröffnungsspiel gestartet ins Turnier, war sehr beeindruckt von den Italienern. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe für Magenta mit Nuri Sahin zusammen kommentiert, der auch beeindruckt war von der Leistung der Italiener, der also ein bisschen desillusioniert war bezüglich der türkischen Mannschaft. Also das wird spannend, wie sich die Türken da rausarbeiten.
Darf ich mal einmal reingrätschen? Weil du hast ja, vielleicht nochmal zum Verständnis, ihr macht die Spiele aus München, ne? Das heißt, du warst nicht in Rom.
Genau.
Ich war in Nürnberg tatsächlich das erste Mal, es klingt jetzt total bescheuert, aber viele von euch werden das gleiche Gefühl gehabt haben wie ich. Wir saßen tatsächlich in einem Biergarten mit Leuten und haben auf einem Fernseher beim Essen und Trinken das Spiel geschaut. Das war ein toller, toller Moment. Ich habe das Gefühl gehabt am Fernseher, dass die Stimmung sehr, sehr gut war. Darauf wollte ich jetzt hinaus. War Sahin denn der Meinung, oder du auch, dass es eher an den schwachen Türken lag? Oder waren die Italiener wirklich so gut?
Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also die Türken wollten halt lange die Null halten und dann Buak Yılmaz warten auf den Moment, auf den entscheidenden, auf den einen Konter, den sie dann ins Ziel fahren. Ein bisschen naiv gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Also die mit unfassbar viel Herz, und das ist, weil ich vorhin von einem Erweckungserlebnis gesprochen habe, Mancini hat ja noch einen Brief geschrieben an die Nation. Mhm. Also man stellte sich vor, Jogi Löw hätte jetzt noch einen offenen Brief an das deutsche Volk geschrieben. Ja? Und es gab ein sehr eindrucksvolles Bild der italienischen Nationalmannschaft zu einem Herz geformt. Jeder Einzelne für sich formt ein Herz. Also gemeinsam aus dem dunklen Kapitel der Pandemie.
Und die Medien tragen es mit da, ne?
Ja, die Medien tragen es mit und dann gewinnen die auch noch 3-0.
Also, in Rom.
Vor Zuschauern. Vor, ich glaube, 15.000 oder 16.000 Zuschauern. Und ja, also das kann die weit tragen.
Sehe ich auch so.
Wenn das du, ist so. Auch da muss man abwarten, wenn die Gegner stärker werden. Also ich setze da zumindest mal mit Bleistift noch ein kleines Fragezeichen. Wie reagieren die dann auf einen Gegner, der vielleicht Frankreich heißt oder Portugal, vielleicht auch die deutsche Mannschaft? Aber das sah schon vielversprechend aus.
Ja. Ja. Und die haben jetzt, weiß nicht, wie viel 100 Spiele in Folge nicht verloren, ne? Dass die allein schon traditionell relativ wenig Gegentore bekommen und damit Chiellini und Bonucci, da kriegst du ja bei der Nationalhymne schon Angst, wenn du dem gegenüber
stehst. Ja, wenn die singen, hast du schon verloren. Wenn die anfangen zu singen, hast du im Grunde verloren.
Ist so, oder? Ist wirklich so. Und dann haben die aber auch nach vorne Qualität. Immobile in der Form seines Lebens, gefühlt aber auch schon seit zweieinhalb Jahren. Ja, aber
was sich wirklich unter Mancini verändert hat, ist, in früheren Zeiten hätten die versucht, ein 1-0 über die Zeit zu bringen und hätten es in den meisten Fällen auch geschafft. Und hier führen die 1-0 und machen weiter und gehen aufs Zweite. Und dann schießen sie das Zweite und dann gehen sie aufs Dritte. Und es zu keinem Zeitpunkt sind die ausschließlich darauf bedacht, das Ergebnis zu verteidigen. Und das ist schon besonders, finde ich.
Ja, weil es ist ungewöhnlich für es ist neuer Weg so ein bisschen, definitiv. Ja. Und der scheint denen aber gut zu bekommen, weil nochmal, die Entwicklung ist ja jetzt nicht, hat ja nicht am Freitag angefangen, sondern die ist ja durchaus schon die letzten, ich sag mal, anderthalb Jahre, zwei Jahre zu beobachten. Also
genau so ist es. Ja, genau so ist es.
Und ansonsten, ja, was natürlich hängen bleibt von diesem ersten Wochenende, ist natürlich die schreckliche Szene mit Christian Eriksen beim Spiel Finnland-Dänemark. Brauchen wir, glaube ich, keine Sekunde drüber zu reden, dass es da ausschließlich darum ging, dass er wieder gesund wird. Und man hört, es geht ihm besser, das ist das Wichtigste. Ansonsten, wir haben ja auch diskutiert, Wolf, wie geht man damit um, wie gehen wir damit um? Am Ende ist es eine absolut schlimme Szene, die vor Öffentlichkeit stattgefunden hat, ne, im Fernsehen. Was ich gesehen habe, fand ich, dass alle Beteiligten da relativ vernünftig mit umgegangen sind. Und ich finde es am Ende auch anmaßend zu sagen, das war jetzt richtig oder falsch, dass da weitergespielt wurde, weil die Mannschaft hat offenbar mit Eriksen via FaceTime Kontakt gehabt. Die haben zusammen entschieden. Klar kannst du jetzt sagen, die UEFA hätte als übergeordnete Instanz das gar nicht in die Hände der Mannschaft geben dürfen, weil die unter Schock standen. Das kann man sicherlich so sehen, aber auch das finde ich anmaßend, weil wir waren doch alle nicht dabei. Und jetzt hier irgendwie aus dem Elfenbeinturm zu gucken und zu sagen, ja, in den Köpfen ging dies oder jenes vor, das kann sich kein Mensch von uns vorstellen. Und übrigens hat danach noch ein Spiel stattgefunden, wo auch relativ viele Mitspieler von Eriksen aus dem Club auf dem Platz standen. Lukaku macht das Tor, sendet ihm dann die Grüße. Es ist, also ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch.
Ja, sehe ich auch so. Das sind Momente im Sport, die es relativieren und die einem vor Augen führen. Es ist nur Fußball. Und ich fand wirklich toll, wie sensibel die Mannschaft auch reagiert hat. Sofort die Gefahr erkannt hat, sich dann einen Kreis gebildet hat, läuft es mir eiskalten Rücken runter, dann einen Kreis gebildet hat. Auch das Kamerabild, fand ich, war angemessen. Also es war nicht auf Effektehascherei, also da möglichst nah drauf zu halten und möglichst viel davon zu zeigen. Die Spieler haben super reagiert, Gott sei Dank haben sie ihn stabilisieren können und das ist das, was ich jetzt auch gelesen habe, dass er jetzt stabil auch durch die Nacht gekommen ist und dass jetzt halt Untersuchungen stattfinden, was genau was genau da passiert ist. Und dass es allen Beteiligten, also ein medizinischer Notfall, so wie er millionenfach auf der Welt passiert, aber eben nicht vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Und in dem Fall konnte Eriksen, glaube ich, fast nichts Besseres passieren, als dass es in einem Fußballstadion passiert. Mhm. Und er sofort medizinisches Fachpersonal um sich herum hat, die alle sofort wussten, was die Stunde geschlagen hat.
Ja, stell dir vor, das passiert zu Hause im Wohnzimmer, du bist alleine, dann...
Absolut, absolut.
Kann man gar nicht weitergehen.
Das, ne? Ja. Ich habe einmal die Situation gehabt, 2008, Ümit Özat, Kölner Kapitän damals, der in Karlsruhe ohne Fremdeinwirkung umgefallen ist.
Ja.
Auf dem Platz einfach. Das war für mich der eindrucksvollste Moment meiner Reporterkarriere, wo ich 20 Minuten überbrückt habe als Kommentator. Und ich war ja nur Augenzeuge. Also ich war ja nicht mal persönlich betroffen, also oder aufgrund einer Familienkonstellation oder einer freundschaftlichen Konstellation betroffen, sondern ich war nur Augenzeuge. Ich war, also wurde mit der Tatsache konfrontiert, dass ich jetzt 20 Minuten letztlich über den Lebenskampf eines Menschen sprechen muss. Und es war eine gespenstische Stimmung damals in Karlsruhe. Das war ein ausverkauftes Stadion. Als ich das, so wie ich das gestern gesehen habe, das deckte sich 1:1 mit dem, was ich vor ein paar Jahren in Karlsruhe eben erlebt habe. Ich hatte nach dem Spiel, das muss ich ganz, oder nach dem Gesehenen, ehrlich gesagt, das Spiel in Karlsruhe seinerzeit wurde auch fortgesetzt dann. Mhm. Ich persönlich als Kommentator hatte keine Lust mehr, das Spiel zu kommentieren. Und mir war nicht so egal wie das Ergebnis. Und den Eindruck hatte ich jetzt gestern auch. Also das Ergebnis war vollkommen unerheblich.
Aber du musstest es ja machen, Wolf, ne? Das, also
ja, natürlich. Aber du bist die ganze Zeit damit darauf bedacht, neue Informationen zu erhalten. Wie geht's ihm? Also und das schafft eine sehr, 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 auf sehr eindrucksvolle Art und Weise schafft es so etwas, eine Situation zu relativieren und dir zu sagen, ey, es ist nur Fußball. Also deshalb kocht euch alle ein bisschen runter, auch wenn ihr kritisiert oder wenn ihr beschimpft, es ist nur Fußball. Mhm. Also die wirklich wichtigen Dinge passieren nicht auf dem Fußballplatz, außer manchmal, so wie gestern zum Beispiel. Und ja, und Gott sei Dank scheint es so, als würde es
glimpflich ausgehen.
Gut ausgehen im Sinne von Eriksen überlebt. Was sich daraus entwickelt, da ja, kann man ja nur spekulieren, aber das sollen bitte andere machen.
Also das Einzige fand ich, worüber, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, die Abläufe und eben den Umgang damit, wo ich weit davon weg bin, zu sagen, richtig oder falsch. Ich bin nur darüber gestolpert, als ich dann las, okay, die Mannschaft hat, glaube ich, nachher irgendein Spieler erzählt, wir hatten die Wahl zu sagen, nein, oder wir spielen morgen um 12. Ich dann sage, 12 Stunden später weiß ich nicht, ob sich jetzt so viel geändert hätte. Ne? Du hast eine Nacht drüber geschlafen.
Eben nicht, du konntest eine Nacht nicht oder, schlafen.
Genau, hast nicht ja, drüber geschlafen.
Und spielt und also emotional, glaube ich, verändert sich 0,0. 0,0.
Ja.
Das ist so. Also da hätte ich dann, glaube ich, auch für mich die Entscheidung getroffen, komm, lass es uns jetzt hinter uns bringen. Mhm. Weil wie es ausgeht, ist sowieso vollkommen egal.
Ja, ja.
Und es ist aber, weißt du, die Wahrheit ist, es ist ja immer egal, wie es ausgeht.
Ja.
Also ja, also es ist, in Wahrheit ist es ja immer egal. Natürlich ist es nicht immer egal, weil es ist ja Hochleistungssport und die Menschen gehen ja ihrem Beruf nach. Und sie gehen ja ihrem Beruf nach, weil sie Spiele gewinnen wollen. Das
wir
ist ja
auch,
einfach so.
Wolf.
Ja, also.
Nein, du musstest ja, nein, ich meine wirklich, du musstest ja deinem Job damals auch nachgehen. Ne? Also gab es da ja, die Diskussion?
Absolut.
Hättest du die Möglichkeit, hast du das in Erwägung gezogen?
Ich habe damals auch gesagt, ich habe große Lust, hier das Geschirr abzunehmen und nach Hause zu gehen. Weil nichts interessiert mich so wenig wie das Ergebnis und wie dieses Spiel.
Und da jetzt noch eine sportliche Einschätzung zu geben, ist ja dann
auch. Und ich hoffe, niemand erwartet von mir eine sportliche oder eine fachliche Analyse.
Mhm.
Also, weil häufig genug stehen ja auch dann Fußballer auf dem Platz unter dem Eindruck von irgendeinem privaten Schicksalsschlag.
Ja.
So.
Ja.
Und dann fehlen dir fehlen dir 1-2% und die wenigsten können, wissen es ja. Also außer es geht jemand damit in die Öffentlichkeit und geht damit um und sagt, ich mache jetzt hier so ein bisschen auch Trauerbewältigung in den 90 Minuten. Also dass sie wirklich offen damit umgehen. Oder Schicksalsbewältigung oder wie auch immer. Deshalb ist es die Katastrophen und so weiter passieren nicht während eines Fußballspiels. Also deshalb das war der Moment auch für mich der letzte entscheidende Impuls auch für mich zu sagen, es ist immer nur ein Fußballspiel.
Und es ist doch so, dass man jedwede Entscheidung, sag ich mal jetzt von der Mannschaft der Dänen angeht, egal was gestern angeht oder jetzt möglicherweise auch die kommenden Spiele angeht, wenn die jetzt morgen entscheiden, pass mal auf, wir fahren nach Hause, dann fahren sie nach Hause. Und dann,
absolut,
finde ich, muss man das genauso akzeptieren, wie wenn sie sagen, nee, pass mal auf, wir ziehen das jetzt hier durch und wir wollen das Ding für Christian gewinnen.
Man muss das akzeptieren, ja, und man muss das respektieren.
Genau.
Das ist, ja, das ist so.
Und das ist der entscheidende Punkt, ne, weil ich kann es mir schwer vorstellen, dass man nach so einem Ding noch in der Lage sein soll, 100% Leistung abzurufen. Das ist aber, wie du sagst, auch gar nicht entscheidend, sondern es ist am Ende, finde ich, muss da auch die Familie wird da involviert sein, mit Sicherheit sogar. Und was die da untereinander besprechen und wie die das sehen und wer dazu was wie steht. Der Spieler ist ja dann Gott sei Dank auch ansprechbar gewesen, offenbar, was der sagt und so. Sorry, lass die das unter sich ausmachen, lass die das unter sich entscheiden und wir haben, sorry, die Schnauze zu halten und zu sagen, okay, macht es so, wie ihr es denkt.
Ja, absolut. Ja. Also das steht uns tatsächlich nicht zu,
ja,
das in irgendeiner Form zu kommentieren oder zu kritisieren.
Und das ist das Thema, was wir ja auch schon ein paar Mal hatten, wo du ja auch öfter schon mal was zu, wie ich fand, zu Recht gesagt oder kritisiert hast, dieses Verhalten der Leute in sozialen Netzwerken, das war gestern halt auch wieder, ich fand's unterirdisch, ne? Es stand noch nicht mal, kein Mensch wusste, wer da, wie es dem Eriksen geht, wer mit wem gesprochen hat oder auch nicht. Es wurde irgendwann gesagt, okay, dieses Spiel wird fortgesetzt und dann ging's los. Weil natürlich alle Klischees bedient wurden, klar, Show must go on, die UEFA, alles egal. So, dann kommt irgendwann 10 Minuten später, kommt dann raus, der Eriksen ist wach gewesen, hat mit seinen Jungs telefoniert. Oh, ach so, das wussten wir ja nicht. Ja, haben aber vorher schon mal alles zerlegt. Also das finde ich immer so, aber da muss man sich wahrscheinlich einfach mit abfinden. Das ist heutzutage
offenbar. Ja, das ist in höchstem Maße anmaßend.
Genau. Und es wird, ich habe das Gefühl, das wird auch immer schlimmer und nicht besser, ehrlicherweise. Aber
ja.
Naja.
Ja.
Ansonsten, ich habe das Spiel Schweiz gegen Wales nicht gesehen, meine Schweizer. Ich habe gestern Abend sehr eindrückliche Belgier gesehen. Mit meinem Favoriten auf den Torschützenkönig, der gleich mal einen Doppelpack geschnürt hat. Also Belgien musst du auch auf den Zettel haben, ne?
Ja.
Ist jetzt keine Überraschung.
Ja, spätestens bis zu dem Zeitpunkt, wo sie im Viertelfinale ausscheiden.
Ja, das wäre der Klassiker. Aber
sehr gute Mannschaft.
Die haben das Problem des Weges, glaube ich. Und das, den Vorteil hat Italien. Man darf ja bei so einem Turnier den, wie heißt das so schön, dieser Baum, wie heißt das nochmal? Turnierbaum. Den Turnierbaum nicht außer Acht lassen. Und da kann halt Belgien, wenn es dumm läuft, im Achtelfinale schon mal gegen Deutschland spielen. Was, glaube ich, dann am Ende eher für Belgien nicht so gut wäre. Und die Italiener hätten da meiner Meinung nach den deutlich leichteren Weg, wenn sie weiterkommen.
Ja. Weißt du, was ich insgesamt ganz, ganz gut finde, ist, dass Tore fallen. Also ja, es fallen viele Tore.
Stimmt.
Die Spieler haben einen hohen Unterhaltungswert. Also bei dem, was man, also fußballerischen Unterhaltungswert.
Bislang ja, ne? Also ja.
Das ist jetzt so ein erster zarter Eindruck. Also jetzt spreche ich vor allen Dingen von Belgien und dann vom Belgien-Spiel und vor allen Dingen vom Eröffnungsspiel sind noch nie 3 Tore in einem Eröffnungsspiel gefallen. Also
noch nie?
Also es hat noch nie eine Mannschaft 3 Tore in einem Eröffnungsspiel
erzielt. Das ist auch geil, ey. Ja, aber es zeigt viel, klar, klassisches Eröffnungsspiel ist 1-1.
Oder 1-0. Ja.
Übrigens, so, die schönste Szene aller Eröffnungsspiele war für mich 1900, war es 86, ne, 90 war es, oder Kamerun, Argentinien, wo der Kollege dem den Caniccia, glaube ich, den Schuh ausgetreten hat, rote Karte, kannst du dich erinnern? ein Riesen-Solo von, ich hoffe, ich täusche mich nicht, ansonsten werdet ihr mir sagen, mit Sicherheit, von Caniccia, von der Mittellinie, geht am ersten vorbei, wird eine brutale Grätsche, wird nur leicht touchiert, geht am zweiten vorbei, wird der mit einer brutalen Grätsche reingeht, wird kommt ins Wanken und dann kommt der dritte von der Seite und räumt den so dermaßen ab, dass der sich einmal so gedreht hat, wirklich wie so ein Salto, und der Schuh ist, ja, glaube ich, 7 Meter weit weggeflogen.
War das im Eröffnungsspiel?
Eröffnungsspiel, ja. Eröffnungsspiel, da hat doch Kamerun damals sensationell gewonnen. Gegen
Roger Miller, oder nicht?
Ja, genau, gegen, ja, Argentinien. Ja, ja. Ah. Es war, und die Szene fand ich so geil, weil da haben die Kameruner auch bis aufs Blut dieses 1-0 verteidigt und über die Zeit bringen wollen, weil du gerade 1-0 sagtest, kam ich drauf. Und das war geil, das war geil. Ich bin gespannt, ob es in diesem Jahr auch wieder so eine Überraschungsmannschaft geben wird. Viele hatten ja die Türken auf dem Zettel, die haben mich jetzt eher enttäuscht, muss ich sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, wer sonst noch, hast du jemanden, der sonst noch in Frage kommt? Was ist mit Nordmazedonien, Wolf?
Ja, das wäre eine Option natürlich. Das ist
meine Schweizer. Meine Schweizer.
Schweizer.
Schweizer haben aber auch dieses Belgien-Phänomen. Immer eine gute Mannschaft, ja, immer viele, und immer wenn fehlen dann 5%. Ich meine, die haben 2014 hatten die Argentinien kurz vorm in der Verlängerung Pfostenschuss Shaqiri. Ne?
Ja.
Also es fehlen halt immer diese letzten 5%, um dann unter die letzten 8 oder sogar 4-mal vorzustoßen, ne?
Ja, ich meine, wann kommen wir wieder mit dem Podcast? Am Donnerstag, oder?
Nach Deutschland, ja.
Also, ja, nach dem Deutschlandspiel. Also dann haben wir zumindest mal den ersten Spieltag um.
Richtig.
Wenn der zweite Spieltag läuft, dann kann man sich mal äußern zu irgendwelchen
Außenseiter. Wir sind schon sehr früh dabei, ja, bin ich bei dir.
Außenseiter-Tipps, also.
Außenseiter, Spitzenreiter.
Ja.
Wolf, wir sind auch schon in der Nachspielzeit angelangt. Es war auch für uns jetzt nicht, wie gesagt, wir haben darüber diskutiert. Ich glaube, es war trotzdem richtig, dass wir den Podcast gemacht haben. Wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen. Wir wünschen natürlich vor allen Dingen Christian Eriksen alles, alles Gute. Und ja, wir hören uns das nächste Mal dann nach dem Deutschlandspiel am gewohnten Erscheinungstag, Donnerstag, 18 Uhr. Und alle weiteren Infos bei uns auf der Insta-Seite von einer Halbzeit mit. Ich wünsche euch was. Bis demnächst.
Alles Gute, viel Spaß, bleibt gesund und bleibt fröhlich und freundlich und sportlich. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.